Wenn das Pult zu hoch ist, aber ich denke, ihr könnt mich sehen soweit. Vor allem auch hören. Ja. Ich habe natürlich mir irgendeine pfiffige Einleitung überlegt, aber es passt überhaupt nicht, weil ich bin schon sehr beeindruckt, jetzt auch durchs Abendmahl, was Kerstin gesagt hat, dass Jesus und Gott sich danach sehnt, mit uns Gemeinschaft zu haben. Wenn man den Gedanken mal ganz tief zulässt, es ist eigentlich unbegreiflich, dass Gott sich danach sehnt, in jedem Augenblick. Ja, ich würde gern mit drei Versen anfangen, die sozusagen als Motto über einer ganzen Reihe stehen. Ich sage euch gleich, um was es sich handelt, aber diese Verse, ihr könnt ja die Augen zumachen oder auf euch wirken lassen. Jesus sagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Die zweite Stelle wäre, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern das Licht des Lebens haben. Also zweimal Leben, Fülle. Und jetzt wird es schon ein Tick konkreter. Wer meine Worte hört und sie tut, der ist wie ein Mensch, der sein Haus auf einen Felsen baute. Also einmal hat es ja was mit einer inneren Einstellung vielleicht zu tun. Ich bin gekommen, ihm nachzufolgen. Und das ist mir erst vor kurzem aufgefallen. Es heißt eben nicht, wenn ich glaube, sondern wenn ich seine Worte höre und tue, dann habe ich das Leben, dann ist mein Haus auf dem Felsen, dann werde ich ein erfülltes Leben haben in seiner Nachfolge. Und das wünscht sich doch jeder. Ich werde heute mit einer Reihe beginnen, die von einer Person handelt, die ich euch dann ein bisschen vorstellen werde. Ihr kennt sie wahrscheinlich sehr gut und doch nicht, vielleicht nicht würdigend genug. Es wird um Jesus gehen in erster Linie, aber vor allem um einen Menschen, der ihm nachgefolgt ist, vielleicht wie kein anderer. Es handelt sich um Paulus, um einen Menschen wie du und ich. Wenn wir kurz mal die Folie 1 bitte einblenden. Nehmt mich zum Vorbild, so wie ich Christus zum Vorbild nehme. Diese Stelle hat mich vor 20 Jahren schon aufgeregt. Es heißt sogar in manchen Übersetzungen, folgt mir nach. Man kann auch übersetzen, nehmt mich als Anführer, so wie ich Christus, aber das habe ich dann überlesen. Ich dachte, was ist denn das, wie kann man sowas sagen? Vor allem jetzt wir als Deutschen zum Beispiel, ich bin ein Führer, folgt mir nach und so weiter. Wie viele Leute kennt ihr, die sich selber zum Anführer ausgerufen haben? Vielleicht zu viele? Und wenige kennt man, deren Lebensführung einen dann auch überzeugt haben. Es ist sehr arrogant. Dem Einzigen, dem wir das zutrauen und das wir auch ernst nehmen sollten, ist natürlich Jesus. Er sagt, wer mir nachfolgt, mich zum Vorbild nimmt, wird das Licht des Lebens haben, wird einen Schatz im Himmel haben. Aber auch wo ich bin, soll mein Jünger sein. Und er sagt aber natürlich auch, der nehme sein Kreuz auf sich täglich. Das heißt, es geht auch hier um ein Tun. Und dann wäre meine Frage, und damit beginnt dann sozusagen eine Reihe, in welchem Tun, in welcher Aktivität ist Paulus ein Vorbild? Denn er sagt ja selber, nimmt mich zum Vorbild. Du kannst die Folie wegtun, wenn es geht. Dass wir uns ein bisschen auf die Worte konzentrieren. Es ist einfach in dieser Welt ein Boss in Anführung zu sein. Man kann es durch Manipulation machen. Man kann Angst verbreiten, wie es auch momentan politisch auch geschieht. Oder man kann ein Leben führen, das durch alles Leid auch ein Vorbild ist. Und dieser Paulus war eben beides. Er war ein Leiter und ein Führer, aber auch ein Vorbild. Und sagt, nehmt mich zum Vorbild, so wie ich Christus zum Vorbild nehme. Und der Ansatz des Ganzen ist, es soll uns ein Beispiel geben und eine echte Hilfe für den Alltag im 21. Jahrhundert. Mann und Frau, es ist keine Konkurrenz zu Jesus, sondern eine echte Hilfe. Folgt mir nach, sagt Paulus, so wie ich Christus nachfolge. Ich empfinde es als wirkliche Gnade Gottes, dass da ein Vorbild ist, der uns immer wieder durch sein Leben erinnert, im Konkreten, was Jesus gesagt hat und was Jesus dir und mir sagt, durchs ganze Neue Testament hindurch. Folgt mir nach, so wie ich Christus nachfolge. Jetzt kann man sich natürlich folgen, warum gerade der Paulus? Er hätte ja auch sagen können, folgt Jesus nach. Hat er oft genug gesagt. Aber er sagt speziell, folgt mir nach. Und das liegt, glaube ich, daran, es tut uns gut als Menschen, zu sehen, wie jemand über Jahrzehnte, nämlich über 30 Jahrzehnte, Jesus nachgefolgt ist. Es ist was anderes, wenn wir das wirklich sehen und auch von ihm berichtet hören und wenn andere über ihn berichten. Es ist was anderes als Jesus, der, wir haben vorhin Himmelskönig gesungen. Es ist sehr viel konkreter. Zweitens, es ist eben nicht Theorie, sondern wir sehen, dieser Paulus hat was getan, hat auch Dinge gelassen, aber er hat was für Jesus getan und sagt, folgt mir nach. Im Übrigen, nur als kleiner Einschub, es ist mir zum ersten Mal richtig aufgefallen, Jesus hat nie, im Gegensatz zu allen anderen Großen, nie was Schriftliches hinterlassen. Habt ihr das gewusst? Ist ja nicht schwer nachzuvollziehen, es ist aber so. Wir haben von Jesus nichts Schriftliches, wir haben nur, was andere sagen, was er gesagt hätte. Das heißt also, es ist auch Interpretation. Und da kommen wir wieder zu Paulus. Es gibt keinen anderen, der so viel über Jesus erkannt und geschrieben hat. Das Neue Testament besteht zu 3/4 aus dem, was Paulus geschrieben hat. Ist uns das bewusst? Das heißt, es gibt sogar den Ausdruck paulinisches Christentum. Alles, was Jesus gelehrt hat und was wir konkret glauben, bis aufs Abendmahl, alles, stammt letztendlich von diesem Mann, den Gott benutzt hat. Deswegen kann man es nicht hoch genug schätzen. Und was noch irrer ist für mich, wir haben vorhin Halleluja gesungen, man kann über vieles Halleluja, Schöpfung und so weiter, da jaucht mein Herz dir, großer Schöpfer, zu. Aber welche Übereinstimmung gibt es, überlegt euch mal, ob das sein kann, zwischen den Berichten, die die Evangelisten über Jesus geschrieben haben und dem, was Paulus dann in seinen Briefen schreibt. Diese Übereinstimmung ist doch unglaublich. Das kann nicht, aus meiner Sicht nicht ohne göttliche Inspiration gehen. Die ganzen Briefe, die Paulus schreibt, sind zu 100% deckungsgleich mit dem, was Jesus gelehrt hat durch die Evangelisten, uns weitergebend. Da muss Gottes Geist drin sein und eben auch Leben. Und vor allem ist doch interessant, dass Paulus Jesus persönlich nicht gekannt hat. Ist euch das klar? Paulus ist 10 nach Christus geboren. Jesus hat 30, 35 nach Christus, nach ihm selber, ist er gekreuzigt worden und auferstanden. Das heißt, Paulus hat Jesus nicht persönlich gekannt. Und trotzdem schreibt er solche Briefe, die zu 100% mit dem übereinstimmen, was Jesus gesagt hat. Und noch viel mehr. Aber das Ganze soll es hier nicht, vielleicht schalten schon manche ab, das soll jetzt hier keine theologische Abhandlung werden, sondern der Schwerpunkt soll auf dem sein, was Paulus gemacht hat, damit wir ihn als Vorbild nehmen können. Und das wird dann ganz konkret und es ist, wie gesagt, zu 100% das, was Jesus gesagt hat. Und ich dachte, das war ein ganz interessanter Ansatz. Viele von uns kennen die Evangelien in- und auswendig, viele von uns sitzen vielleicht seit 30 Jahren in Kirchenbänken, aber der Ansatz ist ja vielleicht mal interessant. Und am Schluss, ich sage es jetzt vielleicht zum dritten Mal, es ist deswegen auch diese Predigtreihe, damit wir Hilfe zum Leben haben. Jesus ist gekommen, damit wir Leben und volle Genüge haben. In der Nachfolge, in dem Tun. Okay? Zweitens zu Paulus zu sagen, es ist eigentlich fast unbegreiflich, jetzt, wenn ich hier so stehe, dass einem das, vielleicht auch erst aus dem Reden aufgeht, ist uns allen klar, dass dieser Mann, dem Gott begegnet ist, dass der die ganze Mittelmeerwelt mit Gemeindegründung überzogen hat. Es gibt natürlich, und wahrscheinlich ist es wahr, Leute, die sagen, der Glaube an Jesus hätte sich nicht verbreitet ohne den Einsatz dieses Menschen. Und selbst wenn du es nicht glaubst, ist es eindeutig, wenn du die Karten siehst, wo Gemeinde gegründet wurden. Das sind paulinisch Paulus Gemeindegründung. Also kann man doch sagen, von dem Mann kann man vielleicht was lernen. Und zwar das Zentrum der ganzen alten bekannten Welt, bis hin nach Rom. Alles geht auf Paulus zurück. So, und jetzt könnt ihr vielleicht aufatmen, darum wird es gehen. Also jetzt nicht um irgendwelche theologischen Spitzfindigkeiten oder Schlaumeier Orendi kommt und so weiter und langweilt uns eine halbe Stunde und dann geht es zum Handball. Sondern es geht darum, dass wir auf der Alp 2023 nach Weihnachten, vor Ostern, Hilfe bekommen, Jesus nachzufolgen, durch einen Mann, der das gelebt hat. Okay, und das soll uns wirklich helfen. Also, ich gehe kurz mal die Lebensstationen mit ihm durch, halbwegs kurz, wo er so herkommt. Zeitlich sind wir im Rahmen, keine Sorge. Es ist nämlich wichtig, da steckt überall eine Botschaft drin, die Lebensstationen des Paulus ganz praktisch. Erstens mal seine Eltern. Wir wissen nichts von ihnen, bis auf den Namen, den sie ihrem Sohn geben, nämlich Saulus. Saulus, das kennt man, David, Vorgänger, ist vom Volk erbeten worden als König. Und das heißt auf Hebräisch wohl, ich habe es auch belesen, heißt der Erbetene, der auch von Gott Auserwählte, der Zugelassene. Und es ist ein Königsnamen, der Name dann im Laufe der Jahrhunderte, der Name eines Hochgestellten. Das heißt, die Kinder, die Eltern, wie auch heutzutage, geben mit dem Namen natürlich den Kindern was mit. Und das hat schon gepasst. Es ist nämlich kein Zufall, das war jetzt nicht irgendein, was weiß ich, vor 2000 Jahren, ein Mann da langbärtig und so weiter, der da vor sich hin, der Paulus war nach seinen Augenaussagen in Briefen und auch das, was wir aus der Apostelgeschichte über ihn wissen, ein extremst gebildeter Mann und auch ein extremst hochbegabter junger Mann. Er ist nämlich von seinen Eltern in Tarsus geboren, Südtürkei, ist er geschickt worden nach Jerusalem, um dort im Sanhedrin, in dem obersten Gerichtshof, zu lernen bei dem bekanntesten Theologen und Rechtsgelehrten seiner Zeit im jüdischen Raum. Das heißt, da kommt nicht jeder hin, da kannst du dich auch nicht einkaufen. Das waren sehr begabte Leute und das war wie hier vergleichbar mit dem obersten Gerichtshof, fast schon dahin sogar Todesstrafen zu verhängen. Also, es war jemand, der sortiert wurde aufgrund seiner Begabung. Dann kommt bei ihm noch dazu, er war äußerst, sagt er selber, er war äußerst ehrgeizig, auch vom Lernen her. Und sagt von sich dann, ich habe in der Zeit, wo ich in dieser Elite-Uni sozusagen war, habe ich alle anderen an Ehrgeiz, Fleiß und schulischem Können übertroffen, sagt er selber von sich. Das heißt, er war in der Ausbildung bei jemand Gutem, hat einen Ehrgeiz entwickelt und war auf der Karriere ganz nach oben. Was wir jetzt lernen können, das Lerneffekt Nummer 1. Was sagt er später? Und ich finde wirklich, da ist eine Botschaft für manche von uns drin. Auch für mich, muss ich zugeben. Nachdem er Jesus begegnet ist, ich halte alle Weisheit für Dreck. Das griechische Wort ist Exkrement. Wer das nicht kennt, ich sage nichts dazu, schlagt es mal nach. Er sagt, Paulus von sich, ich halte alles, was ich gelernt habe, halte ich für Dreck. Was sagt Jesus? Und so wird es dann jetzt weitergehen. Selig sind die geistlich Armen. Also die, die nichts sich auf ihr Wissen und auch ihr christliches Wissen einbilden können. Denn solcher ist das Himmelsreich. Oder er spricht von Kindern. Er sagt, wenn wir nicht werden wie die Kinder, im Glauben, vorhin ist Glauben angesprochen worden, dann werden wir das Himmelreich nicht sehen. Du wirst auch das Leben nicht erfahren. Wenn wir das ernst nehmen, wie ich eingeleitet habe. Das Leben und volle Genüge. Jesus sagt, du wirst es nicht erleben. Es gilt übrigens auch für christliche Kreise. Ich bin mal eingeladen worden vor 15 Jahren. Da war ein Professor da und hat gesagt, guck mal, Frank, das ist ein Professor. Und da ist mir nichts anderes Blödes eingefallen. Als, ah ja, das macht doch nichts. Versteht ihr, aber nicht, weil ich so demütig oder toll bin, sondern was willst du da sagen? Gell? Soll ich am Boden fallen und so weiter? Versteht ihr? Selbst in christlichen Kreisen oder wenn du ein Arzt bist oder, der ist aber. Ich sag's jetzt, habt ihr gewusst, dass unser Karl, ich wusste es nicht, toll von ihm. Ich bin mit ihm viel spazieren gegangen, war oft bei uns öfter, haben schon privates vieles gesprochen. Er hat mir nie gesagt, dass er viele Patente angemeldet hat. Vielleicht wissen es viele von euch nicht oder kaum jemand. Das kam dann in der Beerdigung raus. Versteht ihr, der hat was verstanden, der Karl. Der hat verstanden, dass es natürlich, man darf Leistung anerkennen. Aber das ist doch toll. Jemand, der erkannt hat, das, was ich hier auf Erden leiste, bei Gott zählt es nichts. Und Paulus, wenn man als Vorbild ihn nimmt, er achtet es als Dreck. Denn bei Gott ist es unwichtig. Es wäre toll, wenn wir das lernen könnten, auch im Umgang miteinander. Ja, ich lasse es mal dabei. Jetzt weiter in Paulus, seiner Vita, Leben. Dann erscheint, während er an seiner Karriere bastelt und als, muss man zugute halten, als Pharisäer, als wirklich Israel-Bewohner und wartend auf den Messias, durch alle Gebote haltend, und alle Gesetze einhalten und lehrend und auch Leute anweisend, erscheint irgendwo im galiläischen Hinterland ein Prediger, ein Wanderprediger, der offensichtlich auch noch Leute heilt. Man kann es glauben oder nicht. Und es werden immer mehr Leute, die ihm nachfolgen. Okay, ich rede natürlich von Jesus. Und dann wird noch gesagt, von denen, die an ihn glauben, er sei der Messias. Er sei derjenige, auf den Israel über Jahrhunderte wartet, über Jahrtausende seit Mose. Und der kommt jetzt her, verführt aus Paulus Sicht Leute und bringt quasi alles, wofür Israel gestanden hat, mit Tempelbau, mit allem, bringt sein ganzes Weltbild in Gefahr und immer mehr folgen diesem Mann nach. Dann geht der Paulus hin und lässt sich Erlaubnisse ausstellen von den hohen Priestern und dem Gerichtshof, dass er, wo er solche Leute findet, dass er die gefangen nehmen darf und bestrafen, bis ins Gefängnis, sagt er dann. Und der Hammer ist, Jesus ist gestorben, auferstanden, Paulus hat es irgendwo vielleicht gehört von diesem Gerücht. Da taucht dieser Stephanus auf und die fanatisierte Menge in Jerusalem, die eben nicht an diesen neuen Messias glaubt, drängt ihn so in die Enge und will ihn steinigen und tut es letztendlich auch. Und was macht Paulus? Er steht hinten drin, feuert die Menge an und ist selber dabei, vielleicht auch noch Steine zu schmeißen, denn diese neue Religion und dieser Jesus muss beseitigt werden. Und dann macht er sich auf eine weitere Großstadt in Syrien auf, nach Damaskus. Und jetzt kennt man es ja vielleicht. Und will dort noch weitere neue Gemeinden verfolgen und auch von dort, von den jüdischen Gemeinden, Erlaubnis bekommen, um weitere Christen auszuradieren. Und die Gemeinden, die sich verbreiten in Windeseile, auch durch Pfingsten, durch Wunder, zu stoppen, solange es noch geht. Und jetzt passiert Folgendes. Bitte Folie 2. Ich lese es vor für die daheim. Ihr könntet hier selber lesen, ich mache es dann aber auch entsprechend schneller. Und in allen Synagogen zwang ich sie oft durch Strafen zur Lästerung und ich wütete maßlos gegen sie, verfolgte sie auch bis in fremde Städte. Als ich darum nach Damaskus reiste mit Vollmacht, um im Auftrag der Hohepriester, ja, sah ich mitten am Tag, o König, wie ein Licht vom Himmel, hell als der Glanz der Sonne, das mich und die mit mir reisten umleuchtete. Als wir aber alle zu Boden stürzten, hörte ich eine Stimme zu mir reden, die sprach: Saul, was verfolgst du mich? Es wird dir schwer sein, gegen den Stachel zu löcken, das heißt auszuschlagen wie so ein Tier, das da einen Stachel hat, also gegen Jesus. Es wird chancenlos wirst du sein, denn ich, Jesus selber, den verfolgst du, du wirst es nicht schaffen. Ich aber sprach: Herr, wer bist du? Der Herr sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh nun auf und stell dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zu erwählen, zum Diener und zum Zeugen für das, was du gesehen hast und wie ich dir erscheinen will. Und ich will dich retten vor deinem Volk und vor den Heiden, zu denen ich dich sende, um ihre Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. So werden sie Vergebung der Sünden empfangen und das Erbteil mit denen, die geheiligt sind und durch den Glauben, die geheiligt sind durch den Glauben an mich. Also er sagt, wir können die Folie wegmachen. Er sagt: Du wirst ein Diener sein und Zeuge. Botschaft an uns: Wem dienst du? Jesus hat Paulus als Diener angesprochen und als Zeugen. Jesus sagt, bevor er nach seiner Auferstehung, bevor er endgültig dann ins Universum aufsteigt: Ihr sollt meine Zeugen sein. Und das ist auch an uns gemeint. Ihr sollt meine Zeugen sein. Alles andere ist letztendlich nebensächlich. Das war die letzte Botschaft Jesu: Geht hin in alle Welt und seid Zeugen für meine Botschaft. Und so eben auch zu Paulus: Du sollst mein Zeugen sein und sie sollen sich bekehren zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. So werden ihre Sünden vergeben und so weiter. Und da werde ich jetzt kurz was sagen zu einem unangenehmen Thema. Ich dachte, ich lasse es weg aus Zeitgründen, aber ich finde, ich darf es nicht. Und dann, wir sind nicht so weit. Und dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und der Gewalt des Satans zu Gott. Also nochmal für uns klar zu sagen: Warum ist Jesus gekommen und hat sich kreuzigen lassen? Er ist gekommen, um Sünde zu besiegen und den ewigen Tod. Hier haben wir vorhin gesungen im ersten Lied: Um zu bezahlen vieler Sünder Schuld. Darum jauchzt mein Herz dir zu. Und ich möchte das nicht lassen. Wir haben jetzt Weihnachten hinter uns. Jesuskind, alles schön und toll. Aber ich wünsche mir sehr, dass jeder von uns, auch in den Predigten und so weiter, oder vielleicht reicht es ja mit dieser, dass wir uns schon mal klar machen, was Sünde überhaupt heißt, was Sünde macht. Sünde ist in erster Linie Trennung von Gott. Die Trennung von ihm. Und diese Schöpfung, wie sie ist, kann mit ihm keinen Kontakt haben. Er kann es nicht. Wir haben jetzt gesagt, er ist uns sehr nah. Er ist dem nah, den er gereinigt hat durch das Blut Jesu. Dem ist er nah, in dem wohnt er. Menschen, die ihn nicht kennen, ich muss es sagen, sagt Jesus ganz eindeutig, er sagt, ich kenne euch überhaupt nicht. Und ich glaube, man braucht nicht sagen, in der Zeit, in der wir gerade leben, dass das Menschenherzen nicht gut ist. Es reichen 5 Minuten im Internet, begib dich mal in irgendwelche Hassseiten oder was weiß ich, was alles gibt, Social Media. Und dann siehst du, was im Herzen drin ist. Ich kann Menschen nicht verstehen, die glauben innerlich, es sei alles die Gesellschaft oder unser kapitalistisches System oder der Kommunismus. Ich kann es nicht nachvollziehen. Guck mal ins Internet rein, was im Menschen wirklich drin ist, was im Menschen drin sein kann. Und ich habe keine Hoffnung, ehrlich gesagt. Also, das ist das einzige Persönliche, was ich sage. Es gibt so viele neue Technologien, die auch Umweltprobleme lösen können. Ich habe keine Hoffnung, dass es wirklich nachhaltig ist. Wenn man sich Menschen anschaut über Jahrtausende, wie sie handeln. Und woran liegt es? Es liegt daran, dass unser Herz nicht gereinigt ist, dass Sünde da ist. Und ich rede jetzt nicht von Taten, dabei belasse ich es dann auch. Ich rede davon, von einer Einstellung, auch von einer Diesseitigkeit, dass wir auch ohne leben, als ob es keinen Gott gäbe. Ich rede jetzt auch von der Gesellschaft, auch von westlicher Welt. Schaut mal, wer noch das Wort Gott im Mund führt und Glauben und auch mal Sünde. Überhaupt gar nicht. Wir beschäftigen uns mit ganz anderen Dingen. Zum Beispiel, ob die Aussprache eines bestimmten Begriffes das Herz ändern könnte. Vorhin habe ich zufällig daheim gelesen. Jesus sagt, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. So redet Jesus über Menschen, die ihn nicht kennen. Passt es in euer Bild, was man heute alles hier so alles schön ist, so toll. Aber er sagt, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Übrigens, gell, und dann lasse ich es auch. Wölfinnen, gell, das wird ja wieder was ändern. Und heutzutage, gell, versteht ihr, so weit sind wir, dass wir glauben, durch Zusätze von einem Suffix, einem Wort, dass sich das Herz ändert und wir sind wirklich dabei, dass das in die Gesellschaft, dass es integriert wird. Ja? Ich sage jetzt nicht mehr. Mein Wunsch ist, lasst uns wirklich beten und nicht reinfallen auf irgendwelche Pseudolösungen, die Jesus Paulus gar nicht gesagt hat. Jesus ihm begegnet. Überlegt doch mal, ein Mann, der seine Gemeinde verfolgt, den er sich ausersehen hat, seine Botschaft in der ganzen Welt zu verbreiten, neben seinen 12 Aposteln und wie sie auch heißen, die wir alle kennen. Da ist ein Mann, und was sagt er uns? Erste Botschaft, dass sie sich bekehren von ihren Sünden. Ich rede, wie gesagt, nicht von den Taten. Keiner ist vollkommen und viele von uns sündigen und jeden Tag und ich natürlich auch. Aber es geht um den Zustand. Wie ist dein Herz vor Gott? Ist er wirklich dein Herr? Willst du leben und volle Genüge? Und bist du mit ihm so, dass er sich wirklich wohlfühlt bei dir? Und wer Jesus nicht kennt, zu dem sagt Jesus, du kannst kommen, meine Arme sind wirklich offen für dich, ich liebe dich auch. Und ich habe alles für dich getan und du kannst kommen. Aber du musst deine Sünden bekennen. Wer findet, dass es übertrieben ist, der darf ja mal das Neue Testament lesen. Stopp. Was können wir noch von Paulus lernen? Wir sind auf der Zielgeraden. Und da bin ich auch stolz. Es ist, wie gesagt, der Beginn einer Reihe. Ich glaube, von Paulus kann man extremst viel lernen. Jetzt kommt es, das kann nur ein Mensch schreiben, der für Jesus, der von ihm ausersehen wurde, wie jeder von uns, der wirklich umgekehrt ist und der über Jahrzehnte für Jesus gelebt hat, Bindestrich, und der für ihn gelitten hat. Also was tut Paulus? Erstens mal, er lässt sich, er geht dann zu einem anderen Jünger, ist blind, wird geführt an der Hand, torkelt vor sich hin, ist 3 Tage im Gebet. Dann kommt einer, der legt ihm die Hände auf und er wird mit dem Heiligen Geist erfüllt. Heute Morgen haben wir gebetet, unten im Keller. Jesus hat uns verboten, irgendwas zu tun für ihn ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Irgendein Geschäft, Gemeindeaktivität. Auch schön. Aber wir sollen im Heiligen Geist Dinge tun. Punkt. Zweitens, Paulus lässt sich taufen. Hat ihm niemand gesagt, bis auf diesen Jünger wahrscheinlich, aber es lag in der Luft, dass die, die an ihn glauben, dass die sich auch taufen lassen. So einfach ist es. Und was dieser Paulus halt auch bleibt, er bleibt radikal. Er war ein Feuerkopf, er war radikal gegen die Jünger in der Verfolgung. Er hat sie verfolgt, ihm hat es gefallen, dass da jemand mit Steinen erschlagen wird und geblutet, hat ihn gefreut. Und diese Radikalität, kann man sagen, naja, ich bin halt ein bisschen ruhiger, ist auch okay, jeder ist anders. Aber Paulus sagt dann noch eins über seine Radikalität, und das ist Wort Gottes, auch an uns. Renne so, sagt er zu den Gemeinden, die er gegründet hat, rennt ihr so, dass ihr den Siegerkranz erringt, den Siegeskranz. Das ist unsere Aufgabe als Christ. Wir sind in einem Rennen vielleicht gegen Wölfe, ich möchte es nicht überstrapazieren, in einem Rennen gegen überbordende Medien, alle der Wahnsinn, was läuft in dieser Welt, es ist ein Rennen. Und Paulus sagt uns, Gott durch Paulus, renn so, dass du den Siegeskranz erringst. Jesus sagt in der Offenbarung an Johannes, verlass nicht die erste Liebe, sei nicht lau, sei heiß oder kalt. Natürlich lieber heiß. Er sagt auch, sonst werde ich euch ausspucken, sagt Jesus auch. Also auch radikal. Es tut mir leid, aber er sagt es halt. Lasst uns deswegen in unserem Zeugnis nach außen wirklich aktiv leben. Und weil das jetzt vielleicht ein bisschen von oben herab klingt, mir ist schon, ich weiß das, ich werde in 2 Stunden spätestens daheim sein und da wird auch der Nachbar wird immer noch da wohnen und ich werde mich auch über den Handball heute Mittag freuen. Versteht ihr? Das ist alles nicht das Thema. Das Thema ist, wie ist unsere Einstellung zu unserer Außenwelt? Sind wir wirklich bereit, Zeugen zu sein? Wir haben es jetzt von Paulus gehört, er ist so berufen worden, wir sind berufen, Zeugen zu sein. Leben wir wirklich nach außen und wollen ihn weitersagen? Oder sind wir halt, ja. Was ist aber die eigentliche christliche Radikalität? Und überzeugt sein und brennen für Jesus, was ist es? Da kommt jetzt die Folie 3. Das ist radikal. Das ist das Radikalste, was es überhaupt gibt. Wir haben es vorher gebetet, auch wieder im Keller unten. Ich wusste ja nicht, derjenige, der gebetet hat, dass ich auf diese Stelle eingehen möchte, als letzte Stelle. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann, und einen Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz den Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir nichts. Und jetzt kommt es ganz konkret und ich möchte es kaum auslegen. Das muss jeder selber wissen, wie er heute, morgen und die nächsten, wie lange wir auch leben, wie er das umsetzt. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich, verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Was bleibt, sind Glaube, haben wir jetzt schon gehört, Hoffnung, natürlich, Liebe. Und von diesen allen dreien aber ist Liebe die größte. Das ist die Radikalität der Botschaft Paulus und Jesus durch Paulus an uns. Was uns unterscheiden sollte von allen Menschen, ist die Liebe. Heute Morgen ist auch gebetet worden. Die Liebe auch hier als Gemeinde, die den anderen stehen lässt. Die den anderen stehen lässt, auch wenn er eine völlig andere Meinung hat. Und welches Wunder, wenn wir das schaffen. Es ist so gesagt worden, deswegen zitiere ich es ohne Namen. Wir hätten wahrscheinlich nicht viel miteinander zu tun. Wir kommen aus verschiedenen christlichen Hintergründen, das kann ich sagen. Wir kommen natürlich aus verschiedenen Berufszweigen, aus verschiedenen Regionen. Was bringt uns hier zusammen? Dass wir eine Idee glauben und ab und zu ein bisschen charismatisch sind? Was kann uns zusammenhalten? Erstens mal natürlich der Glaube an Jesus, aber auch die Liebe, die wir zueinander haben. Und das muss man tun. Ich habe angefangen mit, wer meine Worte hört und sie tut, dem werde ich vergleichen wie ein Haus auf dem Fels. Okay? Wer meine Worte hört und sie tut, und Liebe ist ganz konkret. Es kann auch mal sein, dass ich meinen Mund halte, wenn der andere was sagt, was mir halt nicht so ganz gefällt. Oder wo ich absolut sogar sterben würde, weil ich glaube, das ist ganz anders. Okay? Trotzdem liebevoll zu sein, und das ist ein Feld, ein Arbeitsfeld. Das fällt einem nicht zu. Wir können natürlich dafür beten und wir tun es vielleicht auch. Dann haben wir, ich sehe dich, gell? Den anderen wahrzunehmen, auch das ist Liebe in der Gemeinde. Liebe kostet immer was. Und dann erst beginnt Liebe. Was sagt jetzt Jesus zu Liebe? Und damit können wir dann auch Schluss machen. Ich habe gar keine Bibelstelle gefunden, weil es gibt so viele, weil Jesus hat nur von Liebe gesprochen, von der Liebe zum Vater, von seiner Liebe zu seinen Freunden, Liebe zur Welt. Aus Liebe hat er sich selber gegeben. Ja? Das heißt, die Botschaft kann man jetzt so zusammenfassen. Es ist ein Mensch gewesen, der ist von Gott ein Fanatiker, ein fanatischer religiöser Eiferer, der von Gott ergriffen wird, in seinem Fanatismus umgedreht wird, er selber dreht sich auch um, er macht schon ein paar Sachen, ist bereit für diesen Herrn zu leiden, über Jahrzehnte kein Zuhause zu haben und so weiter. Und er predigt von Sünde, aber auch vor allem von Vergebung. Er predigt aber von Sünde. Und er predigt von Liebe und lebt diese Liebe. Und sagt sie uns weiter. Und sagt uns, bemühe dich um die Liebe, denn daran wird man erkennen, dass du Jünger Jesu bist und daran. Und dann kann er auch Leute zu dir ziehen und du wirst sie überzeugen, sagen wir durch deine Lebensführung oder eben nicht. Wenn du eben nicht so lebst, wirst du eben nicht überzeugen. Also, lasst uns lieben, bei uns anfangen, bei unseren Gemeindegeschwistern und dann auch für die Welt. Sei ein Zeuge für ihn, wo es denn auch geht. Und damit würde ich gern schließen. Vielleicht können wir noch kurz beten oder bin ich zu sehr im Flow? Okay. Also, dann beten wir. Soll ich kurz beten? Okay. Jesus, ich möchte vor allem beten, dass sich niemand unter Druck fühlt. Ich möchte aber vor allem bitten, dass wir das beherzigen. Herr, wir sehnen uns nach Liebe, nach Leben im Überfluss. Und du hast uns gezeigt durch diesen Mann, wie man es machen kann. Feurig sein für dich, ehrlich sein, nach außen leben und Liebe leben. Und Herr, hilf uns. Du weißt, es ist nicht in uns, es ist in deinem Geist in uns. Und lass das zunehmen unter uns, Herr. Ja, Seid es auch bei uns, wenn wir nachher miteinander uns austauschen, dass dein Reich gebaut wird. Amen.